Guten Morgen, Freunde und Aktive der OpenStreetMap-Community. Wie wir gesehen haben, geht es in den heutigen Blog um das Routing. Im ersten Vortrag war das Indoor-Routing-Thema und jetzt im zweiten Vortrag verspricht uns Arndt Brentschede, mehr zu zeigen als das Routing, was wir kennen. Und ich wünsche viel Vergnügen bei dem Vortrag.
Guten Morgen. Also wie gesagt, jetzt vom Indoor-Routing zum Outdoor-Routing, also vom Bahnhof in den Wald. Was hier steht, ist das, was ich mir vorgenommen habe für die nächsten 20 Minuten. Und damit ich das schaffe, fange ich auch gleich an mit der Einführung. Also erstmal, was ist Routing? Das hat mein Vorredner ja schon klar gemacht, denn die Abgrenzung zwischen Routing und Navigation. Also Routing ist nur ein Teil der Navigation. Das heißt, es geht einfach nur darum, Wege in einem Wegenetz auszurechnen. Zu einem Navigationssystem braucht man ja dann noch eine Karte und so eine Stimme, die einem sagt, dass man bitte wenden soll und so. Das mache ich alles nicht. Also wirklich nur Wege ausrechnen. Wer macht das sonst noch in OSM-Karten? Das ist hier ein bisschen unübersichtlich aus dem OSM-Wiki, diese Router-Comparison-Matrix. Und damit das übersichtlicher wird, habe ich das gefiltert auf die Dienste, die wirklich in ganz Deutschland funktionieren. Und dann wird das schon übersichtlich. Und ich bitte Sie dann mal hier links hinzugucken, auf diese Eigenschaften, die ich markiert habe, die mir einfach wichtig sind zum Fahrradfahren. Also, dass man Sperrzonen eingeben kann, dass der Router Berge berücksichtigt und dass er offline funktioniert, unterwegs ohne Funkverbindung. Und wenn Sie jetzt diese Eigenschaften fordern und suchen sich einen Router aus, dann müssen Sie gar nicht mehr lange suchen. Und das war genau die Situation vor 3 Jahren, als ich damit angefangen habe. Das heißt, es gab einfach nichts. Wobei das tatsächlich wichtig ist, wenn man Fahrrad fährt und steht in einem Flusstal irgendwo, vor einer gesperrten Brücke, in einem Funkloch, was macht man dann? Also das braucht man einfach. Jetzt ist es natürlich erstaunlich, zum Beispiel besonders diese erste Zeile hier, diese Sperrzonen, dass es so wenig Router gibt, die das eigentlich können. Das ist also eigentlich neben B-Router nur Open-Route-Service, der das noch unterstützt. Woran liegt das jetzt? Haben die anderen das einfach vergessen oder können die das nicht? Und die Antwort ist, die können es tatsächlich nicht. Aber nicht, weil sie unfähig sind, sondern weil es ein Zielkonflikt ist bei diesem Routing-Thema. Wenn Sie sich damit beschäftigen, merken Sie schnell, Sie können nicht alles haben. Sie können einen schnellen Router bauen oder einen flexiblen Router. Aber egal, wie Sie Geschwindigkeit erreichen wollen, Sie können das nur auf Kosten der Genauigkeit machen oder auf Kosten der Flexibilität. Und besonders diese schnellen Router hier, diese Kontraktionshierarchien berechnen, die können natürlich in einer Sekunde durch ganz Europa routen, aber dafür sind sie nicht flexibel, die können dann keine Sperrzonen mehr rechnen. Das heißt, die Priorität, die B-Router setzt, ist eindeutig hier unten. Er macht überhaupt keine besonderen Tricks für die Geschwindigkeit, aber ist dafür eben uneingeschränkt genau und uneingeschränkt flexibel. Jetzt ist die Frage, wie schlimm ist es eigentlich mit der Geschwindigkeit? Also wenn die anderen da so einen Aufwand treiben, muss das ja wichtig sein. Und um das zu untersuchen, fange ich an und erkläre Ihnen, wie das auf dem Telefon funktioniert. Also jetzt reden wir wirklich von Offline-Routing hier auf so einem ganz normalen Smartphone, in der Lenkertasche am Fahrrad gebunden oder zum Wandern in der Hand. Und weil ich ja nur Routing mache, brauchen Sie zusätzlich noch ein Map-Tool. Da habe ich hier mal 3 hingemalt. Also neben Osment gibt es noch Aurox Maps und Locus Maps, die alle B-Router integriert haben, das heißt direkt aufrufen können. Ich habe jetzt Glück, weil das hier eine Open-Source-Konferenz ist und es ist eben nur eins von diesen 3 Tools Open-Source. Brauche ich nicht begründen, warum ich jetzt nur Osman zeige. Aber ich möchte trotzdem sagen, die anderen beiden sind auch tolle Sachen und das sind alles 3 tolle Programme. Aber ich zeige jetzt Osman. Und dann müssen Sie, wenn Sie B-Router benutzen wollen, zuerst gucken, ob Sie als Navigationsdienst auch B-Router eingestellt haben. Diesen Punkt sehen Sie erst, wenn die B-Router-App installiert ist. Das ist ein bisschen verwirrend. Vorher ist das versteckt. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie ganz normal mit Osment, wie mit jedem anderen Router auch, eine Zielposition markieren, wie zum Beispiel hier den Schlossplatz in Münster, sagen Navigieren zu und haben schon die Route von der aktuellen Position. Also in dem Fall vom Bahnhof zum Schloss 2 Kilometer. Und wenn Sie jetzt unten auf diesen blauen Pfeil hier drücken, dann geht es in den Navigationsmodus, das heißt, dann werden Sie auch sprachgeführt dahin geführt. Das waren jetzt nur 2 Kilometer und das hat auch gar nicht lang gedauert. Also das geht quasi augenblicklich. Also hier überhaupt kein Problem mit der Geschwindigkeit. wann kriegt man denn jetzt ein Problem mit der Geschwindigkeit? Also das Grundproblem von dieser Art von Routing ist natürlich, es skaliert quadratisch mit der Geschwindigkeit. Das heißt, doppelt so weit, viermal so lang. Und weil so ein Offline-Dienst einen Timeout haben muss, sonst wird sich das Kartentool aufhängen. Das heißt, der hört grundsätzlich nach 60 Sekunden auf zu rechnen. Stößt man dadurch irgendwann an diesen Timeout und dann ist Schluss. Also bei 2 Kilometern hat man kein Problem, bei 50 Kilometern in der Regel auch noch nicht. Aber irgendwo darüber geht's dann nicht mehr. Also hier das Beispiel von Hannover nach Münster, 180 Kilometer, können Sie auf diese Weise nicht mehr machen, weil Sie über die 60 Sekunden kommen. Was macht man dann, wenn man so eine lange Strecke hat? Die gute Nachricht ist, es geht ganz genauso. Also in Ostmend einfach Zieleingabe und schon haben Sie die Langstrecke von 180 Kilometer, drücken auf den blauen Knopf und können die abfahren. Die schlechte Nachricht ist, also ganz so einfach ist doch nicht. Weil natürlich hat er jetzt nicht in dem Moment, wo ich das Ziel eingegeben habe, die 180 Kilometer ausgerechnet, weil das dauert ja 2 Minuten. Sondern der Trick hier war, ich habe das vorher berechnet. Und das zeige ich Ihnen, wie ich das gemacht habe. Ich habe also in dem Fall jetzt die DB-Router-App gestartet, habe mich da so durchgeklickt, habe ein Routing-Profil ausgewählt, in dem Fall Tracking, also so langsames Fahrradfahren, habe eine Sperrzonenselektion gemacht, in dem Fall habe ich gesagt, ich will nicht durch Minden fahren, habe einen Startpunkt ausgewählt von Hannover, einen Zielpunkt nach Münster-Schloss, sage, berechne die Route. Jetzt kriege ich 2 Minuten lang so eine Animation zu sehen und sehe wieder, so, der sich so da durchroutet. Bin dann fertig und habe mein Ergebnis. So, und jetzt kommt ein bisschen noch ein abstrakter Schritt, der ist ein bisschen schwerer zu verstehen. Ich muss dieses Ergebnis jetzt an einen Routing-Modus binden. Und ein Routing-Modus ist das, was die Kartenprogramme traditionell benutzen. Also Fußgänger, Fahrrad, Auto und das jeweils kurz oder schnell. Diese 6 Modi, das hat sich einfach so historisch so durchgesetzt. Das ist also ein anderes Mapping als die Routing-Profile, die ich benutze. Tracking, Fastbike oder sowas, was wir eben hatten. Ich kann also jetzt die Konfiguration, die ich eben gewählt habe, also sowohl das Profil als auch die Sperrzonenauswahl und auch das Berechnungsergebnis, kann ich jetzt an einen solchen Routing-Modus binden. In dem Fall hier Bicycle Short. Sag okay, krieg nochmal das aktuelle Mapping insgesamt für alle 6 Modi zur Übersicht und dann bin ich fertig. Und mit dieser Vorbereitung kann ich jetzt tatsächlich in Ostmend hergehen und einfach wieder das Ziel wählen, wenn es genau dasselbe ist, was ich gerade berechnet habe, und dann funktioniert das. Es funktioniert deswegen, weil es ja schon berechnet ist. Das funktioniert auch, wenn Sie jetzt unterwegs von der Route abkommen. Das ist ja das Schöne an Ostmend, dass es dann dynamische Neuberechnungen macht. Und das ist natürlich jetzt was Besonderes, weil wie kann das funktionieren? Ich habe gesagt, das dauert 2 Minuten, die Strecke zu berechnen. Ich fahre irgendwie falsch ab, will ja keine 2 Minuten warten, um jetzt die Korrektur zu bekommen. Und das ist tatsächlich ein Feature, an dem ich lang gebastelt habe, dass das schnell geht. Und das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ich hoffe, es gelingt mir. Also Sie haben ja immer einen Referenztrack schon zur Verfügung, zu dem Zielpunkt, den Sie ansteuern. Wenn Sie jetzt von der Route abkommen, sind Sie ja nicht weit von diesem Referenztrack weg. Das heißt, die Neuberechnung von dem neuen Startpunkt, die fängt einfach an und rechnet so kreisförmig nach außen. Und es dauert ja nicht lange und Sie finden die erste Berührung mit dem Referenztrack. Also wenn Sie da 300 Meter weg sind, sind Sie ja ruckzuck wieder am Referenztrack. Das heißt, jetzt könnten Sie eigentlich aufhören, weil jetzt haben Sie ja schon eine kombinierte Lösung über die alte Strecke. Aber natürlich nicht die optimale, die ist ja nicht vorwärts gerichtet. Das heißt, man muss noch weiter rechnen. Und jetzt habe ich einfach hier einen Parameter definiert, ich rechne 30 mal so weit wie die Entfernung bis zur ersten Berührung. Und durch diesen Faktor 30 ist es quasi so weit, dass der Fehler, den ich hier mache, vernachlässigbar ist. Das heißt, ich kriege eine Neuberechnung, die ist qualitativ in Ordnung, also es hat sich noch niemand beschwert, aber sie ist schnell genug. Wenn ich ja nur 200 Meter weg bin vom Referenztrack, 200 Meter mal 30 sind 6 Kilometer und 6 Kilometer weit rechnen, das kann ich sehr schnell. Das heißt, für diese ganzen trivialen Fälle der Neuberechnungen, einfach nur kurz falsch abgebogen oder auch, es gibt auch Neuberechnungen, die einfach nur Noise getriggert sind. Das heißt, die GPS-Position ist bisschen ungenau und dann wird es auch neu berechnet. Das merken Sie gar nicht, weil das geht so schnell und das führt auch nicht zu einer neuen Ansage, das ist völlig transparent. Und das macht das natürlich zu einer schönen Sache. Das ist total flüssig. Ich biege irgendwo falsch ab, krieg zeitnah eine Neuberechnung und eben nicht dieses nervige, wenn möglich, bitte wenden. Sondern es sofort vorwärts gerichtet neu berechnet. Das ist wirklich gut. Und das funktioniert mit Locus Maps übrigens ganz genauso. Während mit Oryx Maps, der macht ja keine automatischen Neuberechnungen. So, nächster Punkt. Also das war jetzt offline auf Android-Smartphones. Nächster Punkt ist das Web-Interface. Da will ich jetzt nicht allzu viel sagen, ganz einfach, weil es nicht mein Projekt ist. Also das macht jemand anders, das macht dann aber Trenner. Ich hoste das nur auf meinem Server. Aber ich finde es eine tolle Sache, weil mit diesem Web-Interface wird Beruta mittlerweile auch anders wahrgenommen. Also nicht mehr nur als reine Handylösung, sondern tatsächlich als Navigationslösung oder Routinglösung auf Augenhöhe mit den anderen Diensten, die wir eben gesehen haben. Und es gibt tatsächlich Leute, die benutzen das nur so. Also die benutzen die Webanwendung, laden sich dann hier den GPX-Track runter, tun es auf ihr Garmin und fahren damit Fahrrad. Kann man auch machen. Und diese Webanwendung hier ist tatsächlich mittlerweile sehr mächtig. Also man sieht ihr das auf den ersten Blick gar nicht an. Das ist ja Leaflet-basiert. Das heißt, so Sachen hier wie Adresssuche, verschiedene Kartenlayers oder so, das ist ja selbstverständlich. Aber hier zum Beispiel kann man Sperrzonen editieren. Das ist nicht selbstverständlich. Also hier habe ich ja so eine Sperrzone eingerichtet. Als halbtransparenter Kreis wird das dargestellt. Ich kann hier verschiedene Routing-Profile auswählen. Ich kann hier Alternativen wählen. Hab ein Höhendiagramm mit interaktivem Feedback zurück in die Karte. Und was jetzt ganz was Besonderes ist, das ist hier dieser untere Bereich. Damit kann ich Routing-Profile ändern, editieren und debuggen, also analysieren. Das heißt, ich kann mit diesem Webinterface ganz eigene Routing-Anwendungen machen. Tu einfach das Routing-Profil, was so eine Skriptsprache ist, hier unten reinpasten. Tu es hochladen auf den Server und dann habe ich auf einmal kein Fahrradrouting mehr, sondern irgendwas anderes, Rollstuhlrouting oder was ich gerade versuche zu machen. Das heißt, das Webinterface ist mittlerweile auch so eine Art Entwicklungsumgebung für Routing-Profile und wird auch so benutzt. Damit komme ich auch, muss mal gucken, wie die Zeit ist, zu den Routing-Profilen selbst und zu der Möglichkeit, Spezialanwendungen zu programmieren mit diesem Router. Jetzt wird's erst ein bisschen trocken. Diese Wertetabelle, die hier dargestellt ist, das ist quasi die Grundlage für diese Routing-Profile. Damit definiere ich den Namespace, also gegen welche Tags kann ich programmieren. Also eigentlich bräuchte man so eine Tabelle ja gar nicht. Eigentlich ist ja klar, welche Tags es gibt und man kann einfach alle nehmen. Aber ich muss es technisch trotzdem ein bisschen einschränken. Und ich muss vor allen Dingen so ein Aliasing machen, dass ich Werte, die irgendwie eine ähnliche Bedeutung haben, wie Ja und True und Yes oder so, vielleicht vorher schon zusammenfasse, dass die Logik aus den Routing-Profilen dann schon mal raus ist. Und zum Teil ist diese Aliasing-Logik auch noch ein bisschen komplizierter. Deswegen habe ich hier extra das MaxSpeed-Tag noch reingetan. MaxSpeed ist ja eigentlich kein diskreter Parameter, sondern das ist ja eine kontinuierliche Zahl. Aber faktisch ist es natürlich trotzdem was Diskretes. Ich habe Tempo 30, Tempo 50, Tempo 100. Kann also abzählbare Werte angeben. Und hier zum Beispiel habe ich dann noch nicht nur Schreibweisen vereinheitlicht, einmal mit Underscore, einer ohne Underscore, sondern auch noch Maßeinheiten, dass ich Miles per Hour in Kilometer noch umgerechnet habe, damit das im Routing-Profil einfach dasselbe ist. Das heißt, solche Sachen schon auf Basis der Lookup-Tabelle. Das Routing-Profil selber benutzt dann die Werte in der Lookup-Tabelle als Namespace. Und das, was Sie hier sehen, das ist eine Syntax, die ist ganz speziell. Das ist jetzt keine bekannte Programmiersprache, sondern das ist einfach nur eine Operatorsyntax speziell für diese Lookup-Profile. Das heißt, wie kann ich auf Basis der OSM Key-Value-Paare Ausdrücke berechnen, Kostenfaktoren und so weiter, was ich brauche, um die Gewichtungen im Routing-Graph zu berechnen. Und obwohl das eigentlich eine ganz fürchterliche Syntax ist, also insbesondere dadurch, dass sie polnische Notation benutzt. Also polnische Notation heißt immer erst der Operator, dann kommen die Operanden. Also das ist sehr ungewohnt für jemand, der gewohnt ist, A plus B zu schreiben. Aber man kann es trotzdem einigermaßen lesen und ich habe da auch kürzlich noch ein bisschen dran gearbeitet und so ein bisschen die Syntax versucht, lesbarer zu machen. Das heißt, die polnische Notation, die sehen Sie fast gar nicht. Sie sehen es zum Beispiel hier noch. Hier steht add, dann kommt der erste Operand, was hier in Klammern steht. Und der zweite Operand von dieser add-Operation ist dann alles, was drunter steht. Das Beispiel, was ich hier gezeigt habe, ist jetzt nur die Einbahnlogik. Und da sieht man schon, dass allein die Einbahnlogik in OSM ist eine komplizierte Sache. Das liegt aber nicht an mir, das liegt an OSM. Ja. Weil es gibt einfach so viele Texte und so viele Varianten und man muss das alles mitnehmen. Was gibt's für Routing-Profile? Ich muss sagen, ich programmiere gar keine Routing-Profile mehr. Die fünf, die hier grün dargestellt sind, sind die, die ich mitliefere, aber die sind alle 2 Jahre alt. Ich mache da gar nichts mehr. Aber ich bin froh, dass das mittlerweile in der Community passiert. Das heißt, es gibt andere Leute, die sich besser mit ihrem Thema auskennen, mit Rennradfahren und so weiter. Die machen das selber. Und da möchte ich einfach ein bisschen mehr Werbung machen, dass wenn sie andere Themen haben, also insbesondere hier Rollstuhlrouting ist natürlich ein Thema, was sehr populär ist und auch sehr prestigeträchtig. Wenn Sie da einen Draht zu haben, probieren Sie es einfach. Also die Infrastruktur ist da und es funktioniert auch. So, das letzte Thema, was ich Ihnen zeigen will, ist der Update bei den Höhendaten, an dem ich eigentlich immer noch am Forschen bin. Aber ich bin fast fertig. Es hat sich herumgesprochen, dass die SRTM-Daten seit kurzem in weltweiter Abdeckung gibt. Also weltweit ist relativ, aus amerikanischer Sicht hat die Welt noch ein Loch rund um den Nahen Osten. Aber für unsere Zwecke ist das schon relativ vollständig. Das heißt, überall da, wo OSM stark ist, gibt es auch jetzt diese hochaufgelösten Höhendaten. Und die Frage ist, was macht man damit? Also bisher habe ich ja die Höhendaten in 90 Meter Auflösung genommen. Das ist reduziert um Faktor 3 in der linearen Skala. Also immer 3x3 Pixels in 1 gemittelt. So war es bisher. Jetzt hat man die bessere Auflösung. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen. Also ich kann jetzt nicht einfach die neuen Daten nehmen und gegen die alten ersetzen, weil da kann man schnell auf die Nase fallen. Weil bisher habe ich ja diese Daten genommen, die von der CGIA waren. Die sind insbesondere bezüglich dieser Void-Stellen, also da, wo es keine Radardaten gibt, haben sie ja irgendwas anderes eingefüllt und editiert und so. Da steckt natürlich Know-how drin. Und jetzt die NASA in diesen Daten, die haben es irgendwie anders gemacht. Also eigentlich haben sie gar nichts gemacht. Das hier ist ein Bild von den Alpen. Also hier ist der Rheingraben. Und hier dieses blaue Band, wo hier diese blauen Flecken sind, die diese Void-Stellen anzeigen, das sind die Alpen. Da gibt es eben viele Stellen, wo es keine Radardaten gibt. Und was jetzt hier auffällt, wenn man die neuen Daten anschaut, das ist diese Zahnlücke hier. Also eigentlich gibt es da keine Daten, aber irgendwas haben die da trotzdem reingeschrieben. Aber die haben nicht dokumentiert, was. Und das ist alles ganz komisch und unklar. Also das kann natürlich schnell in die Hose gehen, wenn man jetzt da versucht zu routen und weiß nicht, über welche Daten man das macht. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig und ersetze jetzt die alten CGIA-Daten nur genau dadurch die neuen Daten, wo diese Mittelwertbedingung erfüllt ist. Also ich mache wirklich nur diese Kontrastverstärkung und ersetze sonst gar nichts. Bleibt also bei den alten Daten. Was ein bisschen den Nachteil hat, die CGIA-Daten haben so eine restriktive Lizenz, aber das ist für mich ja kein Problem, weil das ja GPL-Lizenz ist und ich habe mit dieser kommerziellen Sache da jetzt kein Problem. Der letzte Punkt ist der Noise-Filter, den man in diesen Höhendaten hat. Also bisher mit diesen 90 Meter Daten hatte man ja einen impliziten Noise-Filter, also einen Tiefpassfilter durch dieses Flächenmittel. Und das waren nicht nur diese 3x3 Pixels, über die man da gemittelt hat, sondern je nachdem, wie man gerade mit dem Gitter interferiert, waren das sogar 36 Pixels, über die man gemittelt hat. Das heißt im Mittel 22 Pixel. Was macht man jetzt mit den neuen Daten? Am besten genau dasselbe. Ich mittel auch wieder über 22 Pixel, sonst habe ich ja ein anderes Rauschverhalten. Aber was ich natürlich machen kann, ich kann die Form dieser Fläche natürlich selber definieren. Und das habe ich so gemacht, ich habe gesagt, naja, im Prinzip nehme ich einen Kreis, aber ergänze das zusätzlich noch durch einen Zentralwertfilter. Das heißt, von dem Kreis lasse ich den Bereich mit den höchsten, das Viertel mit den höchsten Werten und das Viertel mit den tiefsten Werten wieder weg. und habe auf diese Weise theoretisch so einen Bereich, der so ein Streifen ist, quer zum Gradienten. Und das schmiegt sich natürlich ganz gut an die Hangkanten an und kriege auf diese Weise wenig Störung durch die Hangkanten und trotzdem eine gute Trennschärfe. Und das funktioniert auch, wenn man sich das anguckt, das False-Positive-Signal, was man in den großen Flusstälern hat, so im Lahntal oder Moseltal, das funktioniert. Man sieht tatsächlich, das geht deutlich runter mit den neuen Daten. Wobei jetzt tatsächlich ein Beweis, dass man da viel besser routen kann mit den neuen Daten, den habe ich noch nicht gebracht. Okay, dann bin ich auch fertig. Noch kurz der Ausblick. Der Ausblick ist, es gibt keinen Ausblick. Also es gibt zumindest keine Roadmap, was ich jetzt noch machen will mit dem Programm, weil jetzt ist, kommt der Sommer, jetzt will ich Fahrrad fahren. Aber der nächste Winter kommt bestimmt und ich habe hier mal so ein paar Themen aufgeführt, die natürlich in meinem Kopf sind, die ich gerne machen würde. Aber es gibt da, wie gesagt, keine Reihenfolge, keine Roadmap und auch keine Pläne, nur Ideen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Arndt, für den Vortrag. So, und das Auditorium ist wieder gefragt. Gibt es irgendwelche Anmerkungen, Fragen an den Referenten? Da hinten, ja.
Ich habe eine Frage zu den SRTM1-Daten, weil du da diese eine Stelle jetzt in den Alpen genannt hattest. Wenn du da selber wieder eine Mittelung machst von 3x3 SRTM-Daten, kommst du dann auf die SRTM3-Daten?
Auf die CGIA-Daten, ja.
Also es kommt dasselbe wieder raus?
Ja, genau. Okay.
Weitere Fragen? Tja, ich hätte noch eine Frage. Hast du irgendwie mal auf längere Sicht vor, das Ganze auf die OSM-Hauptseite zu bringen, dein Routing?
Ich habe mich mit der Frage noch nicht beschäftigt. Ich meine, das Routing auf der Hauptseite ist ja relativ neu. Natürlich bin ich eingeschränkt durch diese Entfernungsrestriktion, durch die quadratische Skalierung. Das macht es natürlich für so ein Interface ein bisschen schwierig.
Okay. Weitere Fragen? Ja, dann nochmal vielen Dank, Arndt.